Als ich gehört habe, dass die Tourismuszahlen in Kap Verde so in die Höhe schießen durch die WM jetzt, da habe ich mir gedacht, wie unglaublich traurig das eigentlich ist, dass der Sudan so knapp an der WM-Qualifikation gescheitert ist und welche Diskussionen wir hätten lostreten können und wie präsent wir das Thema zum ersten Mal in der Weltöffentlichkeit wirklich präsent gehabt hätten, wenn diese Nationalmannschaft als Botschafter ihres Landes zur WM gereist wäre. Vom Potenzial her könnten wir 2030 den ersten Weltmeister aus Afrika sehen, meiner Meinung nach.
Afrika. 55 Länder. Konstruktiv und differenziert. Das ist der 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers.
Hallo und herzlich willkommen zu 55 Countries. Schön, dass ihr mit dabei seid. In dieser Folge möchte ich auf den Fußball auf dem afrikanischen Kontinent schauen. Anlass ist natürlich die Fußballweltmeisterschaft in den USA. 10 Teams vom afrikanischen Kontinent waren dabei. Es gab positive wie negative Überraschungen, aber 9 Teams haben tatsächlich die Gruppenphase überstanden und es zumindest bis ins 16. Finale geschafft. Am besten hat Marokko abgeschnitten, die dann im Viertelfinale an Frankreich gescheitert sind. Was bedeutet dieses WM-Ergebnis für den afrikanischen Fußball? Was bedeutet das auch für die Fußball-WM, die 2030 in Marokko stattfindet? Und wie hat sich die Wahrnehmung über den Fußball auf dem afrikanischen Kontinent und den von afrikanischen Teams verändert? Über all diese Fragen habe ich mit Martin Rosa gesprochen. Er ist Redakteur beim Kicker, dem Fußballmagazin, und hat einen wirklich sehr empfehlenswerten Podcast, der heißt Soccer, Fußball in Afrika. Ich kenne wirklich keinen, der sich so detailliert und ausführlich mit dem afrikanischen Fußball beschäftigt. Also hört da gerne mal rein. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Martin. Lieber Martin, willkommen bei 55 Countries. Freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst.
Danke für die Einladung.
Wir schauen auf die WM und das Abschneiden der afrikanischen Teams dort. 10 waren ja dabei, Ägypten im Achtelfinale, Marokko im Viertelfinale. Wie ist so dein sportliches Fazit der afrikanischen Teams bei diesem Turnier?
Ja, geteilt würde ich sagen, weil wir natürlich Top-Überraschungen dabei hatten, wie Kap Verde, die Demokratische Republik Kongo, die wirklich überzeugt haben und ja, so ein Stück weit auch das Maximale aus ihren Möglichkeiten gemacht haben, aber auch Teams wie Senegal und die Elfenbeinküste, wo es ein bisschen frustrierend ist, weil man weiß, es wäre so viel mehr möglich gewesen, wenn die Voraussetzungen gepasst hätten. Und deswegen fällt mein Fazit geteilt aus, auch wenn man sagen muss, Marokko und Ägypten haben Afrika natürlich sehr gut repräsentiert, auch mit ihren Ergebnissen.
Hast du irgendwie eine ganz persönliche Überraschung oder Enttäuschung, sei das jetzt von den Teams oder auch von einzelnen Spielern? Du bist ja doch sehr tief drin auch in den Mannschaften, wo du sagst, boah, das hat mich jetzt positiv oder negativ überrascht.
Ja, also am meisten wehgetan hat schon Senegal, muss ich sagen, weil ich jedem vorab erzählt habe, die finde ich echt gut. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie wirklich das Zeug zur Überraschungsmannschaft haben. Und gerade jetzt hat in der Nachbetrachtung, wenn man auch sieht, was jetzt hat alles so aus dem Camp nach außen dringt und was da alles passiert ist, muss man sagen, ist Senegal schon auf jeden Fall die größte Enttäuschung, einfach weil so viel mehr möglich gewesen wäre und weil man sich quasi selber sabotiert hat.
Es gab ja durchaus so ein paar Vorbehalte im Vorfeld dieser WM. Deutschland leichte Gruppe, weil manche vielleicht die Elfenbeinküste unterschätzt haben. Diese Aussage von Christoph Kramer mit den Kapverden, die auch nicht gerade gut gealtert ist. Glaubst du, dass diese WM die Wahrnehmung des Fußballs auf dem afrikanischen Kontinent oder der afrikanischen Nationalmannschaft, die dabei waren, zumindest ein bisschen verändert hat?
Ich würde es mir wünschen, aber ja, ich kann das immer nicht so richtig greifen, wie die Experten wirklich auf Afrika schauen, weil es wird so unglaublich viel mit Vorurteilen gearbeitet und es wird sich so unglaublich wenig mit den Mannschaften selber auseinandergesetzt. Also wenn, ich glaube, es war auch Christoph Kramer, der ja gesagt hat, ja, ich brauche mich ja gar nicht mit DR Kongo auseinandersetzen, da müsste ich mir erstmal jeden einzelnen Spieler anschauen, und komplett die Tatsache ignoriert, dass da ein Johan Wissa dabei ist, der für sehr viel Geld im Sommer erst zu Newcastle United gewechselt ist und dass da ja sehr viele auch wirklich gute Spieler aus der Premier League dabei sind, aus den Top 5 Ligen. Ja, solche Aussagen lassen mich dann immer ein bisschen zweifeln, dass es in Zukunft besser wird, wobei ich auch das Gefühl habe, dass dadurch, dass jetzt halt 9 Teams die Gruppenphase überstanden haben, schon einige auch aufgemerkt haben und gesagt haben, okay, vielleicht ist es doch nicht so, wie ich Afrika bisher gesehen habe und dass sich dort auch was bewegt. Und ja, was ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt habe, was meine ehrliche Einschätzung ist, wir waren wirklich 15 Minuten im Spiel Ägypten-Argentinien davon entfernt, dass Afrika, Südamerika als diesen Kontinent Nummer 2 überholt. Weil wäre nicht Argentinien gewesen, hätten wir kein Team aus Südamerika auch so weit gehabt und 2 aus Afrika im Viertelfinale. Deswegen glaube ich schon, dass das auf der globalen Bühne wahrgenommen wird. In Deutschland, ehrlicherweise, hat mich diese WM wieder eher zu einer rückläufigen Entwicklung glauben lassen, weil eben so viel passiert ist, Aussagen von Schweinsteiger, Kramer etc.
Wie erklärst du dir das denn, dass immer wieder solche Aussagen zustande kommen? Also gibt es da irgendeine sinnvolle Erklärung für und was sagst du immer den Leuten dann, um auch das Gegenteil zu zeigen?
Ich sage jetzt einfach mal, die positive Erklärung wäre einfach und die auch vertretbar ist, ist einfach die komplette Übersättigung an Fußball, weil ja, solche Experten natürlich, die müssten sich ja rein theoretisch auf 48 Mannschaften vorbereiten und müssten so unglaublich viel Fußball konsumieren, müssten dann alles in Betracht ziehen. Da sage ich es mir natürlich auch einfach, der sich jetzt halt hauptsächlich mit 10 Teams beschäftigen kann und dann natürlich auch einen realistischeren Blick auf Afrika und den afrikanischen Fußball hat. Da muss man sie dann auch ein Stück weit in Schutz nehmen, weil einfach so viel Fußball mittlerweile passiert und ja wirklich, glaube ich, jeder so ein Stück weit den Überblick verliert und nicht mehr alles schauen kann und deswegen einfach auch Sachen hinunterfallen. Die Gewichtung ist halt vielleicht dann einfach falsch und jetzt habe ich deine zweite Frage nicht mehr so ganz, was ich antworte, wenn was die Frage ist.
Genau, also was du quasi Leuten entgegnest, die mit solchen teilweise Vorurteilen, Stereotypen gegenüber dem afrikanischen Fußball kommen und dann sich in solchen Aussagen verheddern, wie zeigst du diesen Leuten auf, hey, schau mal, das ist nicht nur der physisch starke Fußball von schnellen Spielern.
Ja, ich glaube, da reicht ja fast schon der Verweis auf den Spielberichtsbogen, weil wenn man sich dann mal, links stehen ja immer die Spieler, rechts stehen dann die Mannschaften und wenn man wirklich einfach nur darauf blickt, dann erkennt man schon, bei sehr vielen dieser WM-Teilnehmer spielen sehr viele aus den Top 5 Ligen, die auch einfach, die auf einem unglaublich guten Niveau spielen und ja, ich verlange jetzt nicht, dass jemand die südafrikanische Liga oder selbst die ägyptische oder marokkanische Liga realistisch leistungstechnisch einschätzen kann, weil ich verstehe, dass man die nicht verfolgt, weil, wie gesagt, einfach wieder die Übersättigung. Aber wenn man sich einfach nur ein Stück weit mit den Kadern beschäftigt, wenn man nur die Vereine der Spieler anschaut, die da stehen, dann merkt man schon, okay, da hat sich was entwickelt, beziehungsweise ist auch einfach viel passiert. Das Recruitment in der Diaspora hat zugenommen. Der afrikanische Fußball hat sich auch einfach stark verändert die letzten 15 Jahre. Und das siehst du einfach nur, wenn du die Kader ein bisschen analysierst. Und zumindest das kann man von Experten, die sehr viel Geld dafür bekommen, dass sie im Fernsehen über die WM sprechen, denke ich schon erwarten.
Du hast Recruitment und Diaspora angesprochen. Das spielt ja unbestritten wirklich eine wichtige Rolle bei vielen afrikanischen Fußballverbänden. Beispiel Marokko, wo wirklich die Mehrheit des Teams nicht in Marokko geboren wurde. Bei anderen Ländern ist das ähnlich. Wie wichtig sind diese Spieler aus der Diaspora für die afrikanischen Verbände jetzt gerade und vielleicht auch in der Zukunft?
Ja, gerade für Länder, die vielleicht im Fußball noch eher strukturschwach sind, wenn wir jetzt mal über die Demokratische Republik Kongo sprechen, da ist es unglaublich wichtig, weil du nicht diese Akademiedichte hast, die mit höchsten Standards arbeitet und wo auch wirklich sehr gute Ausbildungsprozesse angestoßen wurden die letzten Jahre. Da ist es schon sehr wichtig, aber ich habe auch während dem Afrika-Cup die Königliche Akademie in Marokko zum Beispiel besucht und konnten dort auch uns mit dem Akademieleiter unterhalten. Und ja, ich glaube, die kitzelt schon, dass so viele im Ausland quasi ausgebildete Spieler im Kader stehen und im Vergleich so wenige in Marokko. Und die sehen das eher als Ansporn, okay, wir müssen vielleicht uns noch weiter professionalisieren. Wir müssen noch weiter die Hebel, die wir noch haben, in Bewegung setzen, damit eben bei der Heim-WM 2030 auch wirklich sehr viele Spieler, die diese Akademie, die auch wirklich unglaublich teuer war und unglaublich hohe Standards besitzt, durchlaufen haben, dass die eben es auch in den Kader schaffen. Aber gerade bei jetzt kleinen, das ist natürlich bei der Demokratischen Republik Kongo der vollkommen falsche Begriff, aber bei eben diesen Nationen, in denen diese Ausbildungsstruktur noch nicht so weit vorangeschritten ist, wie es natürlich vor allem in Westafrika der Fall ist, die sind schon sehr auf diese Diaspora-Talente angewiesen, weil die einfach eine so viel professionellere Ausbildung bekommen haben und dadurch auch einfach technisch, taktisch und ja in allen Aspekten des Fußballspiels einfach ein Stück weit weiter sind. Und das sieht man ja auch am Afrika Cup. Also das ist wirklich die absolute Vorreiternation, sind ja da die Komoren, die eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt haben, bis sie eben vor 10 bis 15 Jahren dieses Diaspora-Scouting intensiviert haben und sich seitdem zweimal für den Afrika Cup qualifiziert haben. Aber das Gleiche auch Kap Verde, da habe ich mit so einem Blogger aus Kap Verde mal gesprochen und der hat auch gesagt, ja, wir hatten früher auch schon Spieler aus der Diaspora, aber das waren dann halt Drittligaspieler aus Portugal und mittlerweile schaffen wir es halt so strukturstark zu sein und so gute Voraussetzungen für die Spieler zu schaffen, dass sich auch Erstligaspieler aus Portugal dafür entscheiden, zu ihren Wurzeln zurückzukehren und für Kap Verde aufzulaufen.
Manche Leute sehen das ja auch kritisch, dass dann quasi die Nationen, die Verbände sich so ein bisschen ihre Spieler so zusammensammeln. Das ist ja nicht nur bei afrikanischen Nationen und Verbänden so, bei Curaçao zum Beispiel haben wir das auch gesehen. Wie muss das aus deiner Sicht passieren, damit eben trotzdem der heimische Fußball in diesen Ländern gestärkt wird? Oder glaubst du, das passiert sowieso, weil dann durch starke Spieler es mehr Vorbilder gibt, vielleicht auch mehr Leute in das Land schauen? Oder gibt es da schon Fallstricke aus deiner Sicht, dass man danach eine gute Nationalmannschaft hat, aber der Fußball im eigenen Land, die Strukturen dort überhaupt nicht profitieren?
Ja, das ist natürlich immer eine Medaille mit zwei Seiten, weil auf der einen Seite verdienen die Verbände sehr, sehr viel Geld, wenn sie zu Weltmeisterschaften fahren, die dann im besten Fall auch in den lokalen Fußball investiert werden können. Ich sag mal, ja, das ist immer so ein Positivbeispiel. Unter so vielen Negativbeispielen ist wirklich Kap Verde, wo sehr, sehr fähige Menschen im Verband arbeiten, die das Ganze auch im Blick haben und versuchen, auch die Strukturen für die lokalen Talente zu verbessern. Aber viel zu oft ist es natürlich auch leider so, dass dieses viele Geld, was durch die Erfolge, die auch mit den Diaspora-Spielern erzielt werden, ja wieder in privaten Geldbeuteln landen, wo sich dann wieder Einzelpersonen bereichern, ohne den Fußball wirklich zu fördern. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, trotzdem, wie du sagst, unglaublich wichtig, Vorbilder zu schaffen. Aber schaut man jetzt halt auf diese Nationen, also in der Demokratischen Republik Kongo ist ein Fiston Mayele, den in Europa ja die wenigsten Menschen kennen, der ist daheim ein Nationalheld sondergleichen, weil er sich von der dritten kongolesischen Liga hochgekämpft hat, weil die Leute sehen, okay, der hat es geschafft, ich kann es ja vielleicht auch zu einer Weltmeisterschaft schaffen. Und dieses Vorbilddenken ist wirklich unglaublich wichtig in Afrika. Da auch, wenn ich nochmal ganz kurz abschweife, da gibt es auch Harry Vale, der arbeitet in Gambia und der hat aber auch schon in Uganda gearbeitet. Und der sagt auch, wenn ich in der Elfenbeinküste zu Eltern gehe und sag, ey, ich will euer Kind in meine Akademie holen und ich will ihm die bestmögliche Aussicht auf eine Profikarriere geben. Dann sagen die, ja, nimm, weil sie jeder kennt in seiner Nachbarschaft irgendwen, der es geschafft hat. Die glauben daran, dass diese Chance besteht. Wenn der in Uganda zu Eltern geht und sagt, ey, ich erkenne sehr großes Potenzial in euren Kindern, in deinem Kind, kann ich das zu mir in die Akademie holen? Dann ist das Erste, was kommen für finanzielle Kosten auf mich zu? Was könnte denn passieren? Also das sind einfach, die glauben nicht an diese Chance, Profifußballer zu werden, weil es diese Vorbilder nicht gibt. Und dafür ist Erfolg der Nationalmannschaft natürlich unglaublich wichtig. Aber es wäre natürlich schon hinderlich, wenn es überhaupt keine Talente gibt, die aus den lokalen Fußballstrukturen herauskommen, weil das dann wieder keine Vorbilder sind, weil es sich dann ja eher wieder die Ableitung daraus machen lässt. Ja, okay, du schaffst es sowieso nur in der Nationalmannschaft, wenn du hier nicht aufgewachsen bist. Deswegen dieses Vorbilddenken ist unglaublich wichtig, aber auch Geld ist ein alles entscheidender Faktor dabei.
Wie schätzt du denn allgemein den Einfluss von Fußball und dann auch erfolgreichem Abschneiden der Nationalmannschaft auf ein Land, auf die Stimmung in einem Land ein? Das ist ja auch was, über das wir in Deutschland immer wieder reden. Wenn die Nationalmannschaft erfolgreich ist, dann ist das gut für die Stimmung im Land, wo man viele Sorgen hat. In den Ländern, in denen du bis jetzt unterwegs warst, siehst du sowas in der Art auch? Siehst du da in manchen Ländern sogar, dass wirklich durch Fußballstrukturen entstehen können, durch Akademien zum Beispiel, Bildungsangebote auch für junge Menschen, die dann davon auch wirklich langfristig profitieren?
Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ist eine Nationalmannschaft nochmal ein viel höheres Gut als bei uns in Deutschland zumindest. Es gibt ja auch andere Länder in Europa, wo sich wirklich eine ganze Nation dann hinter der Nationalmannschaft versammelt und vielleicht Rivalitäten zwischen Clubs dann gar keine Rolle mehr spielen. Und das ist in Afrika schon wirklich so der Fall. Gerade wenn man jetzt so Extrembeispiele wie den Sudan sieht, dass beide Seiten die Nationalmannschaft quasi für sich beanspruchen oder zumindest sich freuen, wenn die Nationalmannschaft Erfolg hat, dass die RSF genauso wie die Regierungs- oder die Machthabenden quasi beanspruchen das für sich und feuern die Nationalmannschaft an und die ganzen Menschen versammeln sich dahinter. Deswegen, das ist schon nochmal was ganz anderes. Und ja, wie du sagst, diese Akademien, die eben vor allem in Westafrika verbreitet sind, schaffen nicht nur das, sondern mittlerweile sind sich sehr viele Akademien auch ihrer sozialen Aufgabe bewusst und schaffen auch Bildungsangebote. Das heißt, es geht nicht mehr nur noch darum, gute Fußballer auszubilden, sondern auch für die, die vielleicht auf der Strecke bleiben, fußballerisch Bildungsangebote zu schaffen. Da muss man dann immer sagen, ist es mehr aus Imagegründen oder wirklich aus Überzeugungsgründen? Das kann man wahrscheinlich bei jeder Akademie so oder so sehen. Aber ich glaube, du warst ja auch in Malawi bei, wie heißt es, nicht Eskin, sondern...
Eskin. Genau, Eskin Soccer.
Genau. Ja. Und da glaube ich, das ist ein sehr gutes Beispiel, wo man dann erkennen kann, wie wichtig auch dieser soziale Aspekt nochmal oder der Bildungsaspekt über das Fußballerische hinaus ist und dass sehr viele Kinder davon profitieren können, wobei man natürlich auch sagen muss, Fußballakademien können die Bildungsprobleme in Afrika jetzt nicht lösen, aber sie können halt zumindest in dem kleinen Feld einen positiven Beitrag dazu leisten. Und noch einen Gedanken, den ich auch die letzten Tage hatte, dazu, weil du ja gesagt hast, wie wichtig der Fußball ist. Als ich gehört habe, dass die Tourismuszahlen in Kap Verde so in die Höhe schießen durch die WM jetzt, dass die lokale Wirtschaft, dass die Tourismusbranche auch unglaublich von dieser WM profitieren kann, da habe ich mir gedacht, wie unglaublich traurig das eigentlich ist, dass der Sudan so knapp an der WM-Qualifikation gescheitert ist und welche Diskussionen wir hätten lostreten können und wie präsent wir das Thema zum ersten Mal in der Weltöffentlichkeit wirklich präsent gehabt hätten, wenn diese Nationalmannschaft als Botschafter ihres Landes zur WM gereist wäre. Ja, da war ich schon so ein bisschen traurig und habe mir gedacht, okay, der Fußball hat schon wirklich eine riesige Strahlkraft und kann auch über die Grenzen des Fußballs hinaus wirken, was er in dem Fall leider nicht konnte, weil sich der Sudan nicht qualifiziert hat.
Naja, aber wie du sagst, es ist einerseits wirklich irre, welchen Hebel der Fußball hat, einerseits manchmal ein bisschen traurig, dass es den Fußball dafür braucht, um Länder wie den Sudan und den Krieg dort in den Fokus zu rücken oder überhaupt sich mal Gedanken zu machen, auf die Kapverden zu
gehen. Absolut.
Hätte man auch vorher schon. Du hast eben schon die Akademie in Marokko angesprochen, da würde ich gerne mit dir nochmal drüber sprechen. Die Arbeit der Fußballverbände scheint sich ja doch sehr zu unterscheiden, wenn wir jetzt Marokko sehen, das wirkt wahnsinnig professionell. Also ich war ja auch beim Afrika Cup an diesem Trainingszentrum. Das ist ja ein Top-Standard. Das wirkt so, als würde da mit viel Verstand gearbeitet werden. Natürlich auch mit Geld, das ist klar. Wie unterscheidet sich denn die Arbeit dann so von einem Land wie Marokko zu zum Beispiel Nigeria, die ja auch einen irren Pool an Spielern eigentlich haben, aus denen sie schöpfen könnten, sowohl im Land als auch in der Diaspora, trotzdem aber mal wieder die Qualifikation für die WM verpasst haben?
Ja, ich glaube trotzdem, dass der finanzielle Aspekt da eine Rolle spielt, weil Marokko hat den Fußball für sich auserkoren, um den Staat zu repräsentieren, um das Land Marokko in die Welt zu tragen, um, ja, da kann man jetzt auch wieder politisch werden, Sachen wie den Westsahara-Konflikt, um Marokko einfach auf die Weltkarte zu packen, noch präsenter zu machen. Und das Königshaus nimmt unglaublich viel Geld in die Hand, um das Ganze zu fördern. Das hat sehr, sehr positive Effekte und Marokko ist absolut strukturell das Vorbild für den Rest Afrikas. Auf der anderen Seite würde das Modell natürlich so in anderen Ländern nicht funktionieren, die vielleicht auch auf dem Papier Demokratien sind und wo auch einfach ja ganz andere Fußballstrukturen herrschen. Auf der anderen Seite sind einfach unglaublich große Teile Afrikas, die Fußballverbände, sehr, sehr korrupt und es wird sehr auf den persönlichen Vorteil geachtet und Beziehungen spielen eine größere Rolle. Also ich habe auch schon mit Spielernberatern gesprochen, die gesagt haben, mir sind die U17 und die U20-Nationalmannschaft von Nigeria komplett egal, weil da geht es sowieso nur um Beziehungen und überhaupt nicht um Leistung, weil jeder weiß, die Scouts sind beim U17-Afrika-Cup dabei, jeder will seine Spieler da dabei haben, okay, dann zahle ich halt ein bisschen Geld, dann wird mein Spieler nominiert. Oder ich kenne den Nationaltrainer, das ist ein alter Nationalmannschaftskollege von mir, was weiß ich, da kann ich ja jetzt meine Spieler darüber platzieren. Und es ist in sehr, sehr vielen Ländern so, dass die besten Talente es gar nicht an den Punkt schaffen, wo sie von den Scouts entdeckt werden können. Und da ist Nigeria ein Beispiel dafür, da ist aber auch Gambia oder ähnliches Beispiele dafür, dass einfach eine große Frustration herrscht, dass man, wenn man keine Beziehungen nach oben hat, auch gar keine Chance hat, nach oben zu kommen. Ja, es gibt auch Positivbeispiele, wo dann Spieler vielleicht von ganz unten aus ärmlichen Verhältnissen sich nach oben gekämpft haben, aber es ist halt leider die Ausnahme, weil die Struktur schon dahinter ist. Sehr viele Leute sitzen in den Fußballverbänden, um sich an den FIFA-Fördergeldern zu bereichern, um sich an anderen Sponsorengeldern, die noch reinkommen, zu bereichern und auch noch mit Kaderplätzen Geld zu verdienen. Was ja das wildeste Gerücht auch noch war, ist, dass das in Tunesien sogar jetzt bis zur WM hochgegangen ist, dass es da Absprachen gab, dass Spieler, zumindest Ersatztorhüter, nominiert werden, weil dann ihr Club die FIFA-Abstellungsgelder bekommt und dann sowohl Verband als auch Club von diesen FIFA-Abstellungsgeldern profitieren können, beziehungsweise die Menschen im Verband. Also das ist so durchzogen, dass eben dass sehr viele Talente auf der Strecke bleiben und anders als in Marokko, wo man durch sehr viel Geld die Voraussetzung geschafft hat, dass es ja, nicht jeder. Natürlich musst du auch Glück haben, um bei diesen Scouting-Turnieren der Akademie entdeckt zu werden. Aber dass trotzdem jeder die gleiche Chance hat, nach oben zu kommen, wenn er denn fußballerisch talentiert ist. Und das ist in sehr, sehr großen Teilen Afrikas leider nicht der Fall.
Dann schauen wir trotzdem nochmal nach vorne, Richtung 2030. Und dann sind wir wieder in Marokko. Die zweite WM auf dem afrikanischen Kontinent, zumindest dann teilweise. Was erhoffst du dir von diesem Turnier, also einmal von der Infrastruktur und dem Gastgeber Marokko, aber auch von dem Abschneiden der Mannschaften dort?
Also Marokko zähle ich auf jeden Fall zum, wenn die Entwicklung so weitergeht wie jetzt, zähle ich sie zum engeren Favoritenkreis, würde ich schon sagen, dass sie auf jeden Fall unter den Top 5, Top 8 Nationen sind, die da in Frage kommen, weil sich das einfach weiterentwickelt und auch diese WM wieder gezeigt hat. Wenn ich ein Talent bin, der die Gelegenheit hat, entweder für Belgien oder für Marokko oder für die Niederlande oder für Marokko zu spielen, ja, dann weiß ich, für welche Nation ich mich aktuell entscheide, weil ich vielleicht da sogar die größeren Aussichten auf einen WM-Titel habe. Also Marokko wird eine sehr, sehr große Rolle spielen, auch weil einfach sehr gute Talente auch aus Marokko selbst nachkommen, was man ja auch bei der U20-WM gesehen hat, aber auch bei den U17-Vergleichsturnieren sieht man, Marokko ist da einfach wirklich, wirklich immer vorne mit dabei. Aber ich sag auch, und da lasse ich mich dann jetzt auch von der WM nicht abschrecken, das Gleiche gilt für mich auch für den Senegal. Der Senegal ist auch unglaublich weit. Er hat auch sehr viele Akademien, die sehr gute Arbeit machen. Generation Food natürlich als ganz vorne dran, die schon sehr, sehr viele Profis entwickelt haben. Aber die Struktur dort ist sehr gut, was die Ausbildung aus angeht und die Durchlässigkeit auch, um nach Europa vielleicht dann zu kommen, wenn man das jetzt als Ziel sieht, aber das ist nochmal eine größere Diskussion, ob das jetzt das alleinige Ziel sein sollte, immer Talente für Europa zu produzieren. Aber Senegal und Marokko sehe ich da auf einem sehr guten Weg. Das Gleiche gilt auch für die Elfenbeinküste. Bei Senegal und der Elfenbeinküste müssen sich einfach nur Sachen im Verband ändern und man muss bei diesen Turnieren auch professionell agieren. Das heißt, man muss das Team hinter dem Team professioneller aufstellen, damit die Mannschaft auch die Möglichkeit hat, fernab von allen Konflikten und was weiß ich im Camp dann zu performen. Und dann sehe ich die drei Nationen schon ganz vorne dran. Wobei es auch immer sein kann, dass sich jetzt halt innerhalb dieser 4 Jahre, ich finde, Afrika ist unglaublich dynamisch, der afrikanische Fußball ist unglaublich dynamisch und es kann sehr viel vorangehen. Das heißt, es können auch Nationen wie zum Beispiel Nigeria, die, finde ich, den aktuell einen der besten Trainer auch haben mit Eric Schell, sich so nach vorne entwickeln, dass sie ja eine echte Chance haben 2030. Aber alles steht und fällt eben mit der Organisation hinter der Mannschaft. Vom Potenzial her könnten wir 2030 den ersten Weltmeister aus Afrika sehen, meiner Meinung nach.
Das ist eigentlich ein gutes Schlusswort. Trotzdem habe ich noch eine Abschlussfrage. Was muss denn aus deiner Sicht passieren? Du hast eben gesagt, damit eben nicht immer nur Talente für den europäischen Fußball produziert werden, sondern wir vielleicht doch auch mal in die Ligen nach Ägypten, nach Marokko, nach Südafrika schauen? Oder glaubst du, das ist in dieser Welt, wie der Fußball funktioniert, eigentlich nicht mehr realistisch?
Ja, dieser Unterschied ist natürlich unglaublich groß und Wettbewerbe wie die Club-WM machen ihn natürlich noch größer. Ja, auch die Mamelodi Sundowns sind dabei, Al Ahly aus Ägypten sind dabei, die kriegen dann auch ein Stück von diesem großen Topf. Aber das sorgt eher dafür, dass die Machtverhältnisse innerhalb der Ligen noch ungleicher werden und die großen Clubs noch größer, anstatt dass man wirklich in einen Wettbewerb mit Europa treten könnte. Also dieser Unterschied ist schon riesengroß und trotzdem müsste ein System geschaffen werden, das von diesen Geldern, die für Talente aus Afrika fließen, die Clubs vielleicht noch ein bisschen mehr profitieren und vor allem auch die Strukturen vor Ort über das reine Akademiesystem hinaus profitieren, weil wenn man jetzt dorthin schaut, die Akademien haben alle durch die Bank bessere Plätze, bessere Infrastruktur als die Erstligisten in ihrem Land. Teilweise ist es ja so, dass sich Erstligisten dann einmieten bei den Akademien und wieder Geld zahlen und die Leute, die hinter diesen Akademie stehen, sind dann meistens auch wieder aus Europa. Was heißt, dieses Geld fließt dann eher wieder von Afrika nach Europa. Das heißt, es müsste schon so sein, dass größere Gelder auch in die Infrastruktur in den Ländern fließen und in die Professionalisierung der Strukturen dort, damit wir da auch einen wirklichen Prozess stattfinden sehen. Aber ehrlicherweise ist die Prognose, es ist so lukrativ, dieses Geschäft mit den afrikanischen Talenten, dass das Interesse von den Leuten, die an den Machthebeln sitzen, gar nicht da ist, da wirklich was zu entwickeln, weil damit ist kein Geld zu verdienen. Ja? Da sitzen 200-300 Leute bei Erstligaspielen in Afrika. Da müsstest du die Leute auch erstmal entwöhnen und die eigene Bevölkerung sensibilisieren, weil die schauen auch nur Premier League, die schauen auch relativ wenig die eigene Liga. Was heißt, das ist so in den Köpfen drinnen und es ist so ein gewachsenes System, dass es sehr, 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 sehr schwierig ist, das Ganze aufzubrechen. Wobei es natürlich wirklich wünschenswert wäre für alle, einfach auch um den afrikanischen Fußball, aber auch Afrika als Kontinent voranzubringen. Aber so wie der Fußball gewachsen ist, wie du sagst, schwierig.
Okay, wir bleiben gespannt, was passiert, aber freuen uns jetzt schon mal auf die WM 2030. Ganz lieben Dank, Martin, für deine Einschätzung.
Sehr gerne, Dankeschön.
Das war Martin Rosa. Infos zu ihm und seinem Podcast findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung. Und das war's auch mit dieser Folge von 55 Countries. Ich freue mich sehr, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Julian. Ciao. Thank you.